Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren, den dritten Abend in unserer Vortragsreihe Was bringt die Zukunft? Eine Vortragsreihe im Studium Generale der Hochschule Konstanz, die sich beschäftigt mit einem langen Untertitel, nämlich wir haben im Programm Utopien, wir haben im Programm Fortschrittsideen und Fortschrittsängste und wir wagen 13 Blicke in die Glaskugeln der Philosophie, Wissenschaft, Technik und Kunst. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie montagsabends diese Vortragsreihen, moderiere die. Und wir befinden uns inzwischen in der 22. Folge. Das ist immer der Anlass, Sie darauf hinzuweisen, sollten Sie was verpasst haben von diesen 22 Folgen und nehmen Sie es mal 13, also gut 200, 250 Vorträgen. Etwa 200 davon können Sie nachhören. Die stehen im Internet. In diesem netten Faltkärtchen hier finden Sie eine Adresse. Da können Sie nachschauen und können rund 200 Tondateien von Vorträgen der vergangenen Reihen anhören, sich runterladen und nutzen. Und das alles einfach so. Wie schön ist diese neue Welt. Die Vorträge dieser Reihe übrigens, weil das manchmal gefragt wird, die können Sie dann im Netz finden Anfang des nächsten Semesters irgendwann. Ja, also ich stelle die immer etwa ein halbes Jahr später dann ins Internet. Dreimal dürfen Sie raten, warum. Es käme keiner. Dann könnten wir einfach den Referenten ins Tonstudio setzen und eine Aufnahme machen und dann wäre es das. Wir wollen aber gerne eine Veranstaltung haben mit Ihnen vor Ort, weil wir nämlich im Anschluss an den Vortrag auch mit Ihnen noch diskutieren möchten. Und das können Sie heute Abend natürlich auch und Fragen stellen. Aber bevor es an die Diskussion geht, haben wir einen Gast und der wird uns was erzählen. Wir haben zu Gast Professor Dr. Wolfgang Neuser. Er kommt von uns, zu uns von der Technischen Universität Kaiserslautern. Ich mache es immer kurz, weil die Referenten, die wir hier haben, haben alle so viele Meriten, dass es abendfüllend wäre, die aufzuzählen. Also, Herr Neuser hat natürlich studiert. Er hat ein Diplom in Physik gemacht. Er hat als Philosoph promoviert und sich in Philosophie und Wissenschaftsgeschichte habilitiert. Und da sehen Sie auch ein bisschen, welche Themen er behandelt. Wissen, Wissensgesellschaft ist zum Beispiel eines der Themen, das ihn umtreibt. Da haben wir im letzten Semester auch schon davon profitiert und einen Vortrag gehört. Herr Neuser beschäftigt sich mit Technik, Philosophie, mit Naturphilosophie. Das sind so die Themen, die er einer technischen Universität gemäß in Kaiserslautern zu vertreten hat. Heute wird er uns etwas erzählen über reale Utopien und wir werden erfahren, wie wir die Welt, die einmal wird, vorherdenken. Und das haben Sie bisher noch nicht so genau gewusst. Wir hören mal zu, was er uns erzählt und freuen uns auf den Vortrag von Herrn Neuser. Viel Vergnügen dabei.
Lieber Herr Friedrich, vielen Dank für die Einladung und die freundliche Vorstellung, meine Damen und Herren. Ich möchte mit Ihnen heute Abend darüber nachdenken, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit wir in die Zukunft und über die Zukunft nachdenken können. Aus den Naturwissenschaften kennen Sie das. Wir wissen, wenn wir einen Ball einen Stoß geben, dann wird der entsprechend bestimmten Randbedingungen einem Gesetz folgen und wir können sozusagen, bevor wir diesem Ball einen Stoß gegeben haben, vorhersagen, wo er in 10 Minuten sein wird. Wie ist das mit der Geschichte? Wie ist das mit dem Staat, mit staatlichen Entwicklungen oder mit der Gesellschaft? Die funktionieren ganz offensichtlich völlig anders. Die können wir nicht vorhersagen, indem wir eine bestimmte Kausalität unterstellen und anhand dieser Kausalität sagen, wo die Entwicklung eines Staates, einer Gesellschaft oder der Geschichte hingeht. Aber das ist natürlich ein ganz großes Manko. Das wollen wir natürlich gerne. Wir wollen, dass wir nicht nur kurzfristig, sondern mittelfristig und vielleicht sogar langfristig sagen können, wie es mit uns weitergeht. Kurzfristig kann man einiges vorhersagen. Wir wissen, dass gegen 10 Uhr in diesem Raum das Licht aus sein wird. Das ist eine Handlung, wenn Sie so wollen, eine soziale Handlung. Da kommt wahrscheinlich der Hausmeister und knipst das aus oder Herr Friedrich macht das. Aber wie ist das mit der Entwicklung von Gesellschaft und Staat unter längerer Perspektive? Ich habe 3 oder sagen wir 4 Punkte mit dem Ergebnis, die ich Ihnen gerne vortragen würde wollen. Mich interessiert zum einen, nach welchen Gesetzen oder nach welchen Vorbedingungen, nach welchen Voraussetzungen denn die Entwicklung von Gesellschaft, Staat oder Geschichte funktioniert. Und insbesondere interessiert mich aber heute Abend, inwiefern Utopien eine Rolle dabei spielen. Welche Rolle spielen Utopien beim Vorherdenken von Sachverhalten? Deshalb kriegen Sie in dem ersten Abschnitt meines Beitrags Auskunft darüber, was die Voraussetzungen für ein Denken der Zukunft sind. Und 2 Stichworte werden sicherlich fallen. Das eine ist Aufklärung, das andere ist die Idee vom Fortschritt. Das zweite ist, dass ich mir mit Ihnen überlegen will, was Utopien sind, und ich will ein klein wenig in die Geschichte gehen. Ich werde die eine oder andere Vorstellung von Utopien darstellen und dann im Anschluss daran überlegen, wie das denn überhaupt funktioniert, das Wissen und die Entwicklung von Wissen und damit, welche Rolle Utopien beim Bedenken der Zukunft spielen. Und schließlich hoffe ich, kann ich Ihnen auch ein Ergebnis liefern. Aber das sehen wir nachher. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit wir künftige Strukturen von Staat, Gesellschaft oder Geschichte erfassen können? 2 Bedingungen sind sozusagen die Minimalbedingungen, an denen kommen wir nicht vorbei. Die erste Vorstellung ist, dass es etwas gibt, das einen inneren Zusammenhang mindestens unserer Aussagen über diese Sachverhalte oder aber einen inneren Zusammenhang dieser Sachverhalte selbst gibt. Dieses Problem haben die Griechen schon, so sagen wir, 400 vor unserer Zeitrechnung diskutiert und gelöst. Es ist der Logos. Es gibt etwas, das eine Aussage gestaltet, so dass diese Aussage beweisbar ist. Die Griechen unterscheiden im Wesentlichen 4 Typen von Aussagen. Die eine Aussage ist der Mythos. Mythos ist eine Geschichte, die glaubt man oder glaubt sie nicht. Da gibt es Vertrauensbeziehungen zu dem, der sie erzählt oder der Quelle, und dann glaubt man sie. Aber von Beweis kann keine Rede sein. Dann gibt es das Epos. Das Epos, das ist eigentlich auch im Deutschen geläufig, sind gereimte Aussagen, sind Aussagen, die man sich gut merken kann. Machen wir das so. Dann gibt es das Einos. Einos sind rätselhafte Aussagen, sind Aussagen, bei denen zwar im Prinzip klar ist, wie man sie beweisen könnte, aber das ist nicht offenkundig. Also wenn ich mit irgendjemandem unter Ihnen, mit Herrn Friedrich, mich unterhalte über Sachverhalte, die Herr Friedrich kennt und ich kenne, aber sonst niemand von Ihnen, dann wird Herr Friedrich sehr schnell sehen, ob das beweisbare Strukturen sind oder nicht. Und Sie werden alle nur staunen müssen. Andere Chance haben Sie da nicht. Das ist dann Einos im Griechischen. Und dann gibt es eine vierte Aussage, das ist der Logos. Logos heißt, dass wir eine Beweisstruktur in den Aussagen haben. Und in der späteren Phase des klassischen griechischen Denkens wird man insbesondere darauf Wert legen, dass es gesetzliche oder Gesetzesstrukturen sind, die nicht nur der Aussage zugrunde liegen, sondern auch dem Gegenstand, über den die Aussage gemacht wird. Diese Vorstellung ist sozusagen Grundvorstellung unserer Kultur. Die tradieren wir seit ein paar Jahrtausenden, 2,5 Jahrtausenden, und wir werden regelmäßig im Verlauf unserer Kultur uns wieder darauf zurückbesinnen und werden reformulieren, was das denn heißt, dass es einen Logos gibt und in diesem Logos oder in Bezug auf diesen Logos ein Nomos, also ein Gesetz. Das ist aber eine Grundstruktur, die sozusagen für unsere Kultur spezifisch ist. Immer in unterschiedlichen Brechungen, in unterschiedlichen geschichtlichen Phasen. Ein zweiter Punkt, eine zweite Voraussetzung oder Vorstellung, die erfüllt sein muss, wenn wir versuchen wollen, Künftiges zu denken, ist, dass wir so etwas wie einen Fortschrittsgedanken haben. Die Idee vom Fortschritt, die ist nicht sehr alt. Das wird Sie wundern. Die ist jung, relativ jung. Die gehört ins 18. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert erst entwickelt man eine Vorstellung von Fortschritt, wie wir sie heute haben. Zuvor hat man die Vorstellung, dass man ex post, also für zurückliegende historische Phasen, sagen kann, dass etwas gegenüber einem anderen einen Fortschritt ausmacht. Ich kann jetzt sagen, die Entwicklung der Theorie von Aristoteles bedeutet gegenüber Platon einen Fortschritt. Das wäre eine Vorstellung, die bis ins 18. Jahrhundert vertreten wird. Seit dem 18. Jahrhundert hat sich das geändert. Im 18. Jahrhundert fängt man an, nicht nur Fortschritt oder Fortschreiten ex post, also für zurückliegende Zeiträume zu formulieren, sondern man fängt an, sie für Zeiträume zu formulieren, die noch vor uns liegen. Das ist die Leistung der Aufklärung. Erst mit der Aufklärung gibt es diese Vorstellung vom Fortschritt. Zuvor sind alle Varianten von Fortschreiten Formulierungen von relativen Zusammenhängen in der Vergangenheit. Grundlegend ist für die Geschichtskonzeption etwa die Auffassung von Augustinus, nach dessen Vorstellung sich Geschichte so ereignet, dass der Plan Gottes von der Vertreibung aus dem Paradies bis zum jüngsten Gericht einfach durchgezogen wird. Welt ereignet sich zwischen diesen beiden Ereignissen, und da gibt es schon einen zeitlichen Verlauf, aber keinen Fortschritt. Fortschritt kommt sozusagen erst, wenn man überhaupt an eine solche Kategorie denken will, zum Zeitpunkt des jüngsten Gerichts. Dann sind wir sozusagen aus dem Säkulum, aus der Welt raus und sind in der jenseitigen Welt. Also diese Vorstellung von einer Eschatologie, die in der Geschichte selbst verankert ist, diese Vorstellung prägt die Geschichtsauffassung von Augustinus, und die wird erst im 18. Jahrhundert gekippt. Erst und nicht bei allen, sondern sie wird im Wesentlichen von der Aufklärung diskutiert und revidiert. Es kommt zu einer Reformulierung dessen, was Fortschritt bedeutet, und damit auch wird die augustinische geschichtsphilosophische Konzeption revidiert. Wir haben also zwei Konzepte, an denen wir nicht vorbeikommen, wenn wir in die Zukunft, über die Zukunft sprechen wollen. Zum einen müssen wir annehmen, es gibt einen beweisbaren Zusammenhang, der folgt irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten. Und es gibt so etwas wie ein Fortschreiten. Die Aufklärung wird dann von einem universellen Fortschreiten irgendwann sprechen. Aber es gibt ein Fortschreiten. Die Vorstellung, dass es dieses Fortschreiten gibt, wird im Wesentlichen von zwei Philosophen formuliert, nämlich von Condorcet. Condorcet ist ein Philosoph der französischen Aufklärung und zur Zeit der französischen Revolution auch im, aktiv und politisch aktiv und gehört zu dem Nationalkonvent. Er wird irgendwann angeklagt, die Robespierre-Partei mag ihn nicht und er wird in absentia zum Tode verurteilt. Er flieht dann und natürlich und in der unter den Bedingungen der Flucht, was bei einem Mann dieser Herkunft wahrscheinlich etwas anders aussieht als bei einem Bauern oder sowas, sondern diese, unter den Bedingungen dieser Flucht schreibt er ein Buch, in dem er die Geschichte der Entwicklung, der historischen Darstellung, der Fortschritte des menschlichen Geistes beschreibt. Dieses Buch wird in, ich glaube, 14 Bildern die Entwicklung der Menschheit vom Anfang an bis zur Gegenwart, also zur Zeit Ende des 18. Jahrhunderts, beschreiben. Das Entscheidende bei Condorcet ist, dass er sich überlegt, dass der Mensch zur Vervollkommnung strebt. Es gibt eine innere Struktur, die dem Menschen zukommt, aufgrund der es eine Entwicklung in der Gesellschaft und in der Geschichte gibt. Und zwar ist das so, dass die Individuen interagieren miteinander und diese Interaktion führt zu einer kollektiven Entwicklung. Er zeichnet dann in diesen Bildern nach, wie die einzelnen historischen Phasen aufeinander folgen. Der zweite Autor, den man in diesem Zusammenhang sehen muss, ist Turgot. Turgot hat eine Reihe von Publikationen zu diesem Thema geschrieben und die sind zusammengefasst worden von zwei deutschen Autoren, Robeck und Steinbrücke, in einer deutschen Ausgabe. Das sind unterschiedliche Papiere zusammen und der Titel ist über die Fortschritte des menschlichen Geistes. Was Turgot macht und was Turgot beiträgt zur Idee des Fortschreitens oder des Fortschrittens, liegt darin, dass er nach der Landung in Amerika unterschiedlich entwickelte Völker in ihrem Entwicklungsstadium konstatiert. Er meint, die Indianer Nordamerikas seien Barbaren und seien primitive Völker. Er meint, dass es Völker seien, die weniger entwickelt seien als etwa die Europäer. Und aus dieser Differenz spricht die Europäer der Aufklärung natürlich. Alles, was davor ist, kann man wieder vergessen. Das ist auf dem Weg zur Aufklärung. Und aus der Differenzkonstatierung dieser unterschiedlichen Stadien oder unterschiedlichen Aspekte folgert er dann, dass es eine Entwicklung der Menschheit hin zur Vervollkommnung gibt. Diese mit diesen Vorstellungen, die wir so etwa Ende des 18. Jahrhunderts, Beginn des 19. Jahrhunderts gleichsam als Topoi, als Allgemeinplätze im europäischen Denken vorfinden, mit diesen Vorstellungen ergeben sich natürlich weitere Probleme. Eine Frage ist, was ist denn eigentlich das, was diese Vervollkommnung oder diese Weiterentwicklung der Menschheit trägt? Warum kann ich überhaupt irgendetwas über diesen Fortschritt sagen, wenn ich nicht weiß, welche Materie oder welches Material, welche Inhalte diesen entsprechenden Gesetzen, die ich unterstelle, etwa als Condorcet oder als Turgot, folgen. Und wir haben da eine Reihe von Lösungsvorschlägen. Ein Lösungsvorschlag kommt von Humboldt. Wilhelm von Humboldt ist das. Wilhelm von Humboldt sagt, naja, dass das sich entwickelt, das liegt daran, dass es eine Struktur gibt, die wir Menschheit nennen. Das heißt, das Kollektiv der Menschen über alle Zeiten und alle Räume haben eine bestimmte Struktur, haben bestimmte Charakteristika, und in den entsprechenden Zeiten und an den entsprechenden Orten entwickeln sich jeweils bestimmte Ausschnitte dieser Charakteristika. Aber das Ergebnis ist und kann nur sein, dass das, was Menschsein ausmacht, was die Menschheit ausmacht, im Laufe der Zeit und über die entsprechenden Räume entwickelt werden. Auf diese Weise gibt es so etwas wie ein Charakteristikum von Menschheit, das man gar nicht vorab wissen muss, sondern das sich einfach nur ex post ergibt. Und hier haben die Historiker dann einen Job. Sie müssen nämlich konstatieren, wie das 18. Jahrhundert aussieht. Das ist der Titel einer größeren Arbeit von Wilhelm von Humboldt. Schließlich will ich noch Hegel erwähnen. Hegel sagt, die Geschichte der Menschheit ist die Geschichte der Freiheit. Was wir in unserer Kultur, würde ich jetzt einschränkend sagen, was wir in unserer Kultur konstatieren, ist, dass der Freiheitsgedanke sich immer weiter entwickelt. Er beginnt damit, dass man in der Antike einzelne Menschen hat, die frei sind. Schließlich gibt es eine Phase im Mittelalter, in der viele frei sind, nicht mehr nur einzelne, sondern Verbunde. Und als letztes in der Aufklärung ist klar, meint im Beginn des 19. Jahrhunderts ist klar, alle Menschen sind frei, alle Menschen haben sozusagen die Bedingung von Freiheit zu erfüllen, und die Geschichte, die Entwicklung der Geschichte können wir nun nur so darstellen, dass wir sie als eine Entwicklung des Begriffs von der Freiheit verstehen. Diese Vorstellungen von Fortschritt und Fortschritt und Logos sind es sozusagen die Voraussetzungen, die Grundvoraussetzungen für unser weiteres Nachdenken darüber, wie die Zukunft funktioniert, wie die Zukunft aussehen kann, zu erfüllen haben. Und was Sie sozusagen sich merken sollten, ist, dass der Übergang zu einer Fortschrittsidee, die den Fortschritt von jetzt auf morgen, erst im 18. Jahrhundert, man kann sagen im ausgehenden 18. Jahrhundert, mit Beginn des 19. Jahrhunderts, Gemeinplatz ist, oder das griechische Wort Topos. Dafür, um das griechische Wort Topos für Gemeinplatz zu verwenden. Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt. Sie hören schon, beim zweiten Punkt geht es um Utopien. Ich wollte fragen, was sind Utopien? Eine kleine Geschichte von Utopia bis zu den Utopien wollte ich Ihnen präsentieren. Und Ich habe die Vorstellung, den Begriff, die Idee vom Fortschritt ein Topos genannt. Das ist eine Bezeichnung, die in der Rhetorik oder bei den Philosophen auftaucht zur Beschreibung von einem Grundbegriff, der Konsent ist, der wesentlich Konsent ist. Da kennt man die Verwendungsweise, da kennt man die Logik, da kennt man Semantik und auch Syntax für diese Struktur. Das ist ein Topos. Und die Negation davon wäre Utopie. Das ist einfach nur die griechische Negation, im Griechischen die Negation für Topos. Also ein Nicht-Gemeinplatz, wenn Sie so wollen, auf Deutsch. Nun ist das aber nicht die Verwendung, die Sie in der Literatur in der Regel finden, sondern Sie finden eine andere Bedeutung des Wortes Topos betont, nämlich der Topos ist der Raum. Und Utopie ist das, was nicht im Raum ist. Und das kommt so. Wir haben mit dem Beginn des 16. Jahrhunderts oder im 16. Jahrhundert eine Reihe von Überlegungen dazu, wie man sich denn eigentlich Staatsgewalt vorstellen muss. Wie muss man sich vorstellen, dass ein Staat Gewalt ausüben kann? Und das ist eine Komponente. Und die andere Komponente ist, wir haben Forschungsreisen. Es gibt etwa wird 1500 Cabral Brasilien, die Küste von dem späteren Brasilien erreichen. Und von Brasilien gibt es ganz eigenartige Berichte. Darüber werde ich gleich nochmal, da werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Und diese Berichte erzählen etwas über eine Welt, die wir so in Europa bis zu diesem Zeitpunkt nicht kannten. Ein Autor, dieser Herr, Thomas Morus, hat ein Buch 1516 publiziert, das den Titel trägt über den besten Zustand des Staates und die neue Insel Utopia. Hier macht er Folgendes. Er beschreibt eine Gesellschaftsstruktur, die aber nicht in England oder Kontinentaleuropa stattfindet, sondern irgendwo auf irgendeiner Insel, die weit weg ist. Es ist ein Dialog, bei dem ein Schiffskapitän berichtet, wie diese Insel Utopia funktioniert. Und jetzt hören Sie sofort, Utopia meint hier einen Raum, eine Raumstruktur. Es ist eine weit entfernte Insel, die so weit ist, dass außer unserem Schiffskapitän sie niemand kennt. Und für diese Insel und die Gesellschaft auf dieser Insel wird dann berichtet, wie die funktioniert. Und die funktioniert im Wesentlichen so, wie Platon das schon in seinem Buch über die Gesetze beschrieben hat. Das ist eine Konstruktion eines möglichen Staates und der sozialen Zusammenhänge, die aus dieser Konstruktion folgen. Ich will nur andeuten, wie das bei Platon funktioniert, und das wird dann modifiziert bei Thomas Morus und auch den anderen, die ich Ihnen gleich noch vorstelle, wieder vorgetragen. Platon sagt, wir haben zunächst mal Menschen, die leben von der Jagd, dann kriegen wir die neolithische Revolution, würden wir heute sagen. Das heißt, die Menschen werden sesshaft, bauen Weizen an und kaum hat sich irgend so ein Stadtstaat oder so eine Stadt, so eine Gemeinschaft entschieden, sie will Weizenfelder anbauen, kommen die anderen faulen Kerle, die das noch nicht tun, sondern die immer noch zur Jagd gehen und klauen den Weizen. Also brauchen wir jetzt jemanden, der nach außen verteidigt, dass das Weizenfeld erhalten bleibt. Und kaum haben wir das gemacht und es gibt eine größere Struktur, wird es auch eine Differenzierung in deren Aufgaben geben. Wir brauchen Bauern und die sollten nicht gleichzeitig auch noch den Soldaten spielen, sondern das sind zwei unterschiedliche Gruppen und dann brauchen sie Gegenspannungen in dem Staat ebenfalls eine weitere Schicht, nämlich dass diejenigen, die nach innen die Struktur des Staates stabilisieren. Das ist die Grundidee von Platon und die wird dann ausgearbeitet über einige zig Seiten und es wird daraus entwickelt, wie sich die gesamte Gesellschaft ergibt und die Idee ist eigentlich kein Privatbesitz, Gemeinschaftsbesitz einerseits, das geht hin bis zu der Gemeinschaftseigentum an den Frauen und an den Kindern, bis hin zu einer möglichen Ablehnung jeder Kriegshandlung nach außen. Jedenfalls wird das gesamte soziale Leben in irgendeiner Form aus dieser Konstruktion entwickelt. Und genau das taucht wieder bei Thomas Morus auf, nur modifiziert. Das will ich Ihnen im Einzelnen nicht sagen. Mir ist jetzt wichtig, dass Sie sehen, hier wird versucht zu beschreiben, wie eine andere Gesellschaft funktioniert, aber nicht, indem eine zeitliche Struktur unterstellt wird, sondern Utopia ist ein Ort, der irgendwo anders ist. Und das sollte Sie jetzt nicht mehr verwundern, weil Sie wissen, dass der Fortschrittsgedanke erst im 18. Jahrhundert kommt und Anfang des 16. Jahrhunderts wäre der Thomas Morus einfach überfordert gewesen, diesen Gedanken, für den der Rest unserer Kultur noch 200 Jahre braucht, schon in Anspruch zu nehmen. Deshalb sind Utopien in dieser Zeit alle auf den Raum bezogen. Das gilt auch für weitere utopische Konzepte. Ich will aber, bevor ich noch die Konzepte von Francis Bacon und Thomas Campanella erwähne, sie auf einen Reisebericht verweisen, und zwar den von Hans Staaten. Hans Staaten ist in den 50er Jahren in Brasilien gewesen und hat in Brasilien die wahrhaft und hat kommt zurück und beschreibt die wahrhaftige Historia und Beschreibung einer Landschaft der wilden, nackten, grimmigen Menschenfresserleuten in der neuen Welt Amerika gelegen. Das Buch erscheint in Marburg. Es ist heute sozusagen das einzige Buch, das wir aus der frühen Phase der Eroberung der Amerikas haben, das soziale Strukturen beschreibt. Staaten wird von einem Indianervolk gefangen genommen. Das sind Kannibalen und die wollen ihn verfrühstücken. Und er kann den Termin immer wieder hinauszögern, so berichtet er. Und irgendwann werden die Indianer krank und er verspricht dem Häuptling, wenn er verspricht, dass er ihn nicht kocht, dann wird er seinen Gott anrufen, dass die Krankheit an ihm vorbeigeht. Und das funktioniert auch. Und da, aus diesem Grund kommt Staaten wieder zurück nach Europa. Was Sie aber hier in dem Bildchen sehen, ist eine Insel. Auch bei Staaten wird Brasilien, er kennt das Hinterland nicht, er kennt 200 Kilometer landeinwärts maximal. Na, man ist in Amazonas rauf, ich gebe Ihnen noch drei weitere 100 Kilometer. Aber dann ist schon Schluss und irgendwann denken die, ist natürlich zu Ende, dann muss die Insel zu Ende sein. Wir haben also Forschungsberichte in der Zeit, von denen dieser noch überliefert ist, die sozusagen eine Insel und die sozialen Verhältnisse und die staatlichen Verhältnisse auf dieser Insel beschreiben als etwas, das tatsächlich existiert. Das nehmen die Utopisten, die Autoren des Staates auf, der Utopie auf und sind zumindest konsent. Gleichwohl ist Morus Utopia, so kürzt man den Titel der Schrift ab üblicherweise, Morus Utopia, das sind neuere Interpretationen, eine ironische Schrift. Das hat damit zu tun, dass der Gesprächspartner unseres Schiffskommandanten den schönen Namen Possenreiser auf Griechisch trägt. Und das hat damit zu tun, dass er wirklich die platonische Konzeption übernimmt und gegen sie nur opponiert mit den Argumenten von Aristoteles. Er reproduziert sozusagen die historische Situation 400 vor Christus in seiner Utopia, ohne das explizit Aristoteles zuzuschreiben. Also Morus ist möglicherweise der Entwurf einer Gesellschaft, aber nicht derart, dass er sagt, diese Gesellschaft kann so und nur so funktionieren, sondern eher in ironischer, sarkastischer Distanzierung davon. Wir haben noch zwei weitere Utopiekonzepte, die üblicherweise im Zusammenhang mit Thomas Morus genannt werden. Das ist Francis Bacon. Francis Bacon ist bekannt geworden als ein Autor, der eine wissenschaftstheoretische Schrift geschrieben hat, die gegen Aristoteles sich richtet. Aristoteles hat seine Methodenschriften oder die Methodenschriften von Aristoteles werden unter dem Titel Organon publiziert und Bacon schreibt ein neues Organon. Das funktioniert nicht mehr. Wissenschaft funktioniert nicht mehr, wie Aristoteles sich das vorgestellt hat, sondern nach anderen Kriterien. Vor allen Dingen experimentelle Wissenschaft spielt eine große Rolle. Und er schreibt ein neues Buch, Nova Atlantis. Atlantis ist, ist die Utopie, die Platon beschrieben hatte. Auch hier, nachdem er Aristoteles schon attackiert hat, nimmt er den Platon gleich noch mit. Und auch hier haben wir eine Konzeption eines Staates und einer Gesellschaft, die keine Vorstellung von Geschichte, die vor allen Dingen kein Privateigentum, Gemeinschaftseigentum kennt und die im Wesentlichen eine friedliche Gesellschaft ist. Eine weitere utopische Schrift, die ebenfalls in diesen Kontext gehört, ist Tommaso Campanella. Und zwar hat er eine Schrift geschrieben über den Sonnenstaat, so heißt es auf Deutsch. Und zwar Beginn des 17. Jahrhunderts, also etwa 150, 160 Jahre bevor diese Fortschrittsidee als Fortschritt der Zukunft sich durchgesetzt hat. Und auch bei Campanella ist, ist der Ort, wo ein optimaler Staat funktioniert, weit weg. Campanella ist den Sonnenkulten der Zeit verpflichtet und so nimmt es nicht Wunder, dass der Staat, den er beschreibt, ein Sonnenstaat ist. In diesem Staat gibt es einen obersten Herrscher, das ist Sol. Dieser Herrscher ist kennt alle Wissenschaften und er ist sozusagen freiwillig gewählt. Er ist gewählt und wird freiwillig seinen Posten wieder aufgeben, wenn es einen anderen gibt, der die Dinge besser beherrscht als er. Daneben gibt es drei weitere Männer, die den Staat regieren. Das ist der, der für Macht, für Liebe und für Gemeinschaft zuständig ist. In dieser Gesellschaft gibt es ebenfalls wieder, oder diese Gesellschaft ist ebenfalls wieder geprägt durch soziale Utopien, und sie ist dadurch geprägt, dass die Sonne als lebensspendende Struktur in der Welt gleichsam bis in die Gemeinschaft, in die soziale Gemeinschaft runter wirkt. Das hat ihm ein paar Jahre Kerker eingebracht. Sie sehen, 1612, Zentraleuropa, in Zentraleuropa ist die katholische Kirche durch die Protestanten abgelöst worden. Gustav Adolf hat sozusagen Zentraleuropa protestantisch gemacht mit Waffen und vielen Kanonen. Und jetzt kommen auch noch diese Fritzen und sagen, die Sonne ist eigentlich das Zentrum und das ist der Gott, den wir verehren müssen. Sie kennen das, wenn Sie es aus dem Feuilleton kennen, kennen Sie das als die Diskussion um Hermetizismus oder Hermetik. Das sind Vorstellungen, bei denen die Menschen meinen, dass die Sonne der eigentliche Gott ist, auf den man sich bezieht. Die beziehen sich auf ägyptische Mythen, und im Fall von Campanella ist es wohl so, dass er so etwas wie die Funktion eines Priesters hatte. Und jetzt muss ich die Jahreszahl nach. In den frühen 20er Jahren von dem Papst Urban dem VIII. Angerufen, weil irgendein Sonnenpriester dem Papst vorhergesagt hatte, dass er bei der nächsten Sonnenfinsternis stirbt. Das wollte der nicht. Also hat er sich einen Gegenfluch besorgt. Er hat sich nicht an seinen Gott gewandt, sondern man muss sozusagen das gleiche Medium wieder nehmen, und hat Campanella beauftragt, den Gegenfluch zu formulieren. Und das hat geklappt. Und das klappt ein zweites Mal. Es kommt nicht bald wieder eine Sonnenfinsternis. Und auch in diesem Fall funktioniert das. Campanella hatte zuvor in einem Aufstand aktiv. Er kam dann in Neapel in einen Turm, in den kein Licht fällt, damit er keinen Kontakt zur Sonne kriegt, und hat das 27 Jahre gesessen. In diesen 27 Jahren hat er dieses schöne Buch über den Sonnenstaat geschrieben. Er hat die 27 Jahre sicher nicht gebraucht. Es gibt noch eine kleine Arabeske, die ich Ihnen erzählen muss, auch wenn sie nicht wirklich eng zu meinem Thema gehört. Nämlich, so einen Kerl kann man natürlich nicht vor Gericht stellen. Den können Sie nicht öffentlich verhaften. Der Papst wäre unten durch, wenn er bekennen muss und wenn klar wird, dass er einen Gegenfluch durch einen Sonnenpriester beauftragt hat. Also bleibt er ohne Gerichtsverfahren, und nach den 27 Jahren ist er dann auch einigermaßen geschützt, und in den Unterlagen, in den Gerichtsunterlagen von Galilei finden wir in dem Bericht über die Taten, die Galilei gemacht hat, und die Auseinandersetzung um den Dialog, ein Papier, in dem alles unter dem Titel, alles mit dem Namen Campanella ausgefüllt ist. Das ist durchgestrichen und Galilei drüber geschrieben worden. Es kam also nichts um. Diese Papiere hat man, die Klage hat man weiter verwertet. Das haben Lerner und Gosselin irgendwann rausgefunden, als die Akten zu Galilei zugänglich wurden im Vatikan. Also was wir jetzt haben, was ich Ihnen jetzt bis jetzt berichten wollte, ist, dass wir Utopien haben, die zunächst nur an Raumstrukturen gebunden sind. Aber sehr bald, nämlich Ende des oder im Laufe des 19. Jahrhunderts, Ende des 18., Beginn des 19. Jahrhunderts, das ist die Zeit der industriellen Revolution. In dieser Zeit finden wir dann Utopien, die Sozialutopien sind. Diese Sozialutopien sind nun nicht mehr an Räume gebunden, sondern an Zeiten, an zukünftige Zeiten. Bedeutend für die Diskussion in Europa sind die Frühsozialisten, das heißt eine Gruppe von Utopisten, die vor allen Dingen die Gleichheit von Arbeitern und den Nichtarbeitern und die soziale Gerechtigkeit diskutiert, die sie aber, wenngleich Owen heißt der Mensch, einige eigene Fabriken hatte, das nicht umsetzen konnte, und deshalb wird das in die Zukunft verlegt. Man sagt, das ist das, was wir anstreben. Die Sozialutopisten streben etwas an, was sich auf die reale Welt bezieht, das aber leider in der Zukunft liegt. Aber es ist kein fremdes Land mehr, sondern es ist etwas, was man sozusagen planen kann. Was ich Ihnen im Augenblick versucht habe zu erläutern, ist, dass wir unterscheiden müssen zwischen Utopia, dem Ort, an dem Utopien entwickelt werden, und dann einer späteren Entwicklung des Begriffs Utopie, insofern als Utopien jetzt in den zeitlichen Kontext gestellt werden. In diese Diskussion steigen etwa Marx und Engels ebenfalls ein. Sie lehnen die Frühsozialisten ab mit dem Argument, was die machen, ist ja eigentlich gar nichts anderes als nochmal eine neue Idee sich überlegen. Aber die haben keine Vorstellung davon, wie die Ökonomie wirklich funktioniert, und das müsste man haben, wenn man die Welt ändern will. Was Sie jetzt sehen, dargestellt oder von mir präsentiert als den Gegensatz zwischen den Frühsozialisten und Marx und Engels, ist, dass Utopien auf zweierlei Weise interpretiert werden können oder Utopie, sagen wir, konterkariert werden kann. Einmal als eine Utopie, die in die Zukunft Verbesserungen der sozialen Verhältnisse beschreibt, und einmal die Vorstellung, dass man nicht über solche Gedankenkonstrukte die Zukunft formulieren kann, sondern man muss sie mit wissenschaftlichen Gesetzen formulieren. Ich will nicht diskutieren, ob Marx und Engels tatsächlich solche wissenschaftlichen Gesetze gefunden haben, aber das war ihr Anspruch. Sie wollten die utopischen Vorstellungen Sie haben die utopischen Vorstellungen abgelehnt in der Vorstellung, dass man wissenschaftlich daran gehen muss. Damit sind wir ein Stückchen weiter, und ich kann Ihnen kann nun zu meinem dritten Punkt kommen, nämlich der Frage, welche Rolle Utopien beim Bedenken der Zukunft spielen. Utopie in dem Sinne, dass es Gedankenkonstrukte sind, werden spätestens im 20. Jahrhundert, differenziert als Utopien und Dystopien, also als gute Utopien und als schlechte Utopien. Wenn wir uns Morus ansehen oder Campanella oder auch Bacon, dann sind das Dystopien. Die beschreiben nämlich einen hundsmiserablen Zustand ihrer Gegenwart und ihrer Gesellschaft und kritisieren den und kritisieren ihn so, dass sie dagegen ein Konzept setzen, wie denn in Zukunft die Gesellschaft auszusehen hat. Es gibt noch einen weiteren Begriff, der gleichsam als Gegenposition zur Utopie, ebenfalls eine Negation von Topos ist, nämlich Atopien, das sind Überraschungen. Das ist sozusagen die Situation, dass man nicht durch Nachdenken oder durch Gesetze, durch Rückgriff auf den Logos zu einem Ergebnis kommen kann, sondern es ist eine Überraschung, die man erlebt und die aber ein Verstoß oder in Konflikt mit den Topoi, den Grundannahmen, den Gemeinplätzen darstellen. Wie funktioniert überhaupt das Bedenken von Sachverhalten? Was heißt das denn? Das heißt, dass wir eine Form von Wissen haben. Wissen heißt, wir interpretieren Erfahrungen, haben dieses Deutungskonzept für die Erfahrungen und haben gleichzeitig eine Vorstellung davon, wie Handlungen aufgrund dieser Deutung von Erfahrungen funktionieren können. Wissen hat also drei Komponenten, einmal Erfahrung und Deutungskonzept, ich sage, das sind Begriffe, das ist ein Begriff, und das dritte sind Handlungskonzepte. Diese drei spielen zusammen, wenn wir Wissen haben. Topoi sind in diesem Wissenskontext dann besondere Begriffe. Das sind nämlich die Begriffe, die unter Umständen über mehrere historische Epochen gleich bleiben und unverändert bleiben, die also nicht den bestimmten Bedingungen dieser Epoche unterworfen ist. Ich greife gerne auf Grimms Märchen zurück, die böse Stiefmutter. Die böse Stiefmutter, ob es sie gibt oder nicht gibt, ist gar nicht die Frage, sondern die Vorstellung können Sie in Texten finden, die in der Spätantike, in der Antike, im Mittelalter bis hin in das 19. Jahrhundert bei Grimms immer wieder auftaucht. Das ist jemand, der eine bestimmte Rolle spielt, nämlich Mutter, und diese Rolle gegen ihre Mündel nutzt. Das ist offensichtlich ein Topos, das ist eine Grunderfahrung von Menschen, die durchgezogen wird durch die unterschiedlichen Zeiten. Nicht für alle Begriffe gilt das, sondern das sind Begriffe, die einen bestimmten Abstraktionsgrad haben, und diese Begriffe, die kann man als Topoi bezeichnen. Diese Topoi sind diejenigen Begriffe, die uns erlauben, langfristige Strukturen zu interpretieren. Geschichte, Gesellschaft oder Staat. Das heißt, wenn wir in die Zukunft denken wollen, dann müssen wir uns auf diese Topoi beziehen. Diese Topoi sind natürlich auch interpretationsbedürftig, und diese Interpretationen kann man im Einzelnen vornehmen. Aber es gibt so etwas wie ein Grundgedanken, der stabil ist, wenigstens in bestimmten Epochen, das sind Topoi. Topoi sind Deutungskonzepte, die vorliegende Erfahrungen aufnehmen oder überhaupt erst die Erfahrungen deutbar machen und gleichzeitig aus dieser Deutung von Erfahrungen die Struktur nehmen, die ihnen erlauben oder die uns erlauben, in Zukunft ebenfalls Handlungen zu konzipieren. Und Utopien sind Topoi, die handlungsoffen sind, bei denen die Handlung nicht so konzipiert ist, die wir in diesen Utopien denken, dass sie gleichsam über alle Zeit hinweg möglich sind, sondern das ist gleichsam ein Spektrum von möglichen Handlungen, die gedacht werden. Utopien sind Entwürfe künftiger Welt auf der Basis von bereits gemachten Erfahrung, gemachtem Wissen, das aber so geöffnet wird, dass neue Wertsetzungen, die bislang in dieser Form nicht da sind, wieder realisiert werden können. In diesem Sinne hat Ernst Bloch, und dann komme ich auch zum Ende meines Beitrags, hat Ernst Bloch von konkreten Utopien gesprochen. Konkrete Utopien sind bei Bloch die Vorstellungen, dass wir gleichsam aus dem Mythos ein Streben nach einer besseren Zukunft mitnehmen. Ich würde mich dem nicht anschließen wollen. Ich glaube, dass man sehr viel konkreter sagen kann, dass Utopien Entwurfscharakter haben und ähnlich funktionieren wie Topoi, mit dem einen Unterschied, dass sie handlungsoffen sind, dass die Handlung gleichsam nicht mit vorgeprägt ist. Ich komme zu meinem Abschluss. Was ich Ihnen zeigen wollte, ist, dass wir Utopien, und zwar reale Utopien, brauchen, dass sie Entwürfe der Zukunft sind und diese Entwürfe nicht nach Naturgesetzen beschrieben werden kann. Wir haben in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts etwa Futurologen, die sagen, sie betreiben eine Wissenschaft und wollen aufgrund dieser Wissenschaft künftige Welt oder künftige Gesellschaft vorhersagen. Das würde ich sagen, ist ein Missverständnis. Die betreiben keine Wissenschaft im Sinne, in dem wir etwa Naturwissenschaften aufgrund von festen Gesetzen, festen Kausalbeziehungen, die wir diskutieren, sondern die betreiben so etwas wie den Versuch, unter den Bedingungen, unter den Denkbedingungen ihrer eigenen Epoche künftige Welt zu entwerfen. Das war das Ergebnis, das ich Ihnen gerne vermitteln wollte. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Herr Neuser, herzlichen Dank. Jetzt haben wir womöglich eine Basis, um zu verstehen, worüber wir in diesem Semester reden. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ja, mir ging natürlich eine ganze Menge durch den Kopf bei Ihren Ausführungen. Eine Frage, die sich mir gestellt hat, war, gibt es heute noch räumliche Utopien? Ich bin gespannt, was Sie sagen.
Mars.
Genau. Ja.
Klar.
Ich glaube, nicht mehr die Erde.
Die, die Astronomen haben die Vorstellung, sagen wir, die Astrophysiker haben die Vorstellung, dass die Erde ja nicht so wahnsinnig sicher in dem Universum ist. Da können alle möglichen Prozesse passieren. Last not least können wir die Umwelt zerstören. Und für diesen Zeitpunkt brauchen wir dringend eine Insel. Dann nehmen wir den Mars als erstes. Vielleicht geht es von da aus dann weiter. Ja. Also, diese Vorstellung ist nicht wirklich weg. Aber auch in dieser Vorstellung würde ich sagen, also ich habe auf diese Entwicklung von der räumlichen zur zeitlichen Utopie deshalb Wert gelegt, damit man versteht, dass Utopien nicht eine Form von Märchen sind, sondern eine notwendige Konzeption künftiger Welt darstellen. Und in diesem Sinne ist mir wichtig, dass die räumlichen Utopien nicht gleichsam das letzte Wort waren, sondern es sind Begriffe, über die wir sprechen.
Ja. Ich spiele ein bisschen mit Ihren Begriffen. Wo ist denn heute der Ort, wo wir vornehmlich Utopien stricken? Wo gibt es einen privilegierten Ort, wo wir das tun sollten?
Also, ich würde sagen, eigentlich dort, wo Wissenschaft tatsächlich stattfindet.
bin sehr froh, dass Sie das so sagen. Ja.
Bitte?
Ich bin sehr froh, dass Sie das so sagen. Ja, ich habe es mir schon gedacht.
Zum Beispiel, das wäre eine Variante. Aber es gibt auch nach wie vor natürlich Sozialutopien, ich verbinde das jetzt mit Werbung für die TU Kaiserslautern. Wir haben einen Studiengang Management von NGOs, Non-Governance Organizations. Da findet das statt. Wir kriegen von den Studierenden ganz eigenartige und spannende Vorstellungen davon, wie man zukünftige Welt organisieren kann, jenseits des Ökonomismus der westlichen Welt. Und diese Projekte laufen. Auch das wäre ein Ort, wo Utopien gedacht und versucht wird, sie zu realisieren.
Ich würde fast annehmen, dass wir heute zuerst eigentlich eben nicht bei den Sozialutopien landen, sondern eher bei den technischen, also dass uns die als erste in den Sinn kommen, aber dass natürlich die Sozialutopien nicht minder bedeutsam sind, wenn wir herausfinden wollen, wie wir unsere Gesellschaft gestalten möchten.
Ja. Die technischen Technik ist ein bestimmter Typus von sozialer Interaktion. Insofern schlucke ich das. Naturwissenschaften sind was anderes. Utopien darüber, wie Naturgesetze funktionieren könnten, die machen nicht viel Sinn in dem strengen Sinne. Als Entwurf für mögliche Konzepte, bestimmte Erfahrungen nun doch deuten zu können, schon. Aber Naturgesetze stehen fest. Die können Sie sozusagen durch irgendwelche utopischen Konzepte nicht wirklich weiterentwickeln. Technik schon. Und der gesamte Bereich der informatischen Technik ist aus meiner Sicht über große Strecken heute noch von Entwurfscharakter, aber es gibt schon so viele Realisierungen, dass eigentlich klar wird, dass diese Entwürfe so oder so realisiert werden können. Zweite Frage wäre dann, welche ethischen Bedingungen wir sozusagen an diese Utopien rantragen, das wäre sozusagen eine Komponente, die damit noch nicht abgedeckt ist.
Ja, wollen Sie sich ein bisschen als Utopisten versuchen und mit uns diskutieren? Wir haben hier eine Frage schon mal, ja? Ich würde es kurz wiederholen für die Aufnahme. Also Sie fragen, wie Herr Neuser Oswald Spengler einordnen würde, Jules Verne und solche Entwicklungen und Vorstellungen.
Spengler würde ich nicht als eine Utopie auffassen, sondern Spengler hat ein Konzept für eine Beschreibung von Geschichte und dann Staat und Gesellschaft, das sich im Wesentlichen an einem der Grundbegriffe orientiert, der die Naturwissenschaften geprägt hat, nämlich Energie. Sie können die Spenglersche Konzeption als einen Versuch interpretieren, das Energiekonzept auf Geschichtsvorstellungen zu übertragen. Das ist keine Utopie, sondern das ist sozusagen Standard bei der Benutzung von Begriffen, die man anpasst und auch auf veränderte Gegenstandsbereiche anwendet. Insofern würde ich sagen, Spengler ist Geschichtstheoretiker, Gesellschaftstheoretiker gerne, der zweite Teil Ihrer Frage.
Also Jules Verne beispielsweise, Jules Verne. Haben Sie noch genannt.
Jules Verne. Jules Verne ist nochmal eine andere Geschichte. Wir haben, oder wir, ich mache es andersrum, an der Universität Zürich gibt es eine Arbeitsgruppe, die von Herrn Tyson geleitet wird. Ich glaube, Philipp heißt er. Und Herr Tyson hat sich der Aufgabe verschrieben, zu zeigen, in welchem Verhältnis Literatur und Vorstellungen von Literatur zur Realisierung von Naturgesetzen steht. Und er kann zeigen, dass eine ganze Reihe von später naturwissenschaftlich formulierten Gesetzen 20, 30, 40, 50 Jahre vorher in der Literatur schon präsentiert worden sind. Und in diese Gruppe würde ich den Jules Verne einordnen. Der Jules Verne hat sozusagen, wenn Sie wollen, eine technische Utopie entwickelt. Und diese technische Utopie wird von späteren Wissenschaftlern eingeholt. Also im Augenblick sind wir noch nicht auf dem Weg zum Erdmittelpunkt, aber die ersten 5 Kilometer haben wir schon von den 6.370. Da wird in der Tat ein Erklärungskonzept für Welt so weiterentwickelt, dass man daraus Handlungen entwickeln kann, Reise zum Erdmittelpunkt und dergleichen. Das ist eine Form von technischer Utopie, wenn Sie so wollen. Aber Spengler würde ich nicht sagen.
Ja, das Erzählen von Utopie wird auch nochmal, glaube ich, in der Reihe, wenn ich mich recht erinnere, ein Thema sein. Vielleicht kommen Sie am letzten Abend auch nochmal. Da werde ich was dazu sagen. Sie haben eine Frage. Ich werde es trotzdem wiederholen, weil wir es sonst nicht auf der Aufnahme haben.
Ja, ich sehe einen Widerspruch in Ihren Ausführungen. Vielleicht können Sie ihn auflösen. Sie haben das sehr richtig gesagt, das sehe ich auch so, dass der Übergang von den örtlichen Utopien zu den zeitlichen Utopien im 18. Jahrhundert seinen Hintergrund hatte oder zur Voraussetzung hatte, dass ins Denken die Bewusstsein von Geschichtlichkeit kam. Also Moses Mendelssohn hat eine schöne Formulierung gebracht, nichts ist, wie es war, nicht wird bleiben, wie es ist. Also das Bewusstsein, dass auch in der Zukunft immer wieder Veränderungen geben wird und dass Zukunft so geradezu definiert ist, dadurch, dass sich so, jetzt kommen die zeitlichen Utopien. Aber die zeitlichen Utopien beschreiben ja einen Idealzustand. Und wenn das Ideal erreicht ist, dann ist es ja vollkommen und dann geht es nicht mehr weiter. Das ist sozusagen der Gipfel des Berges und von dem die Linie ist irgendwann nur noch abwärts. Das heißt, dann ist die Geschichte, dann ist die Zukunft zu Ende. Das ist ein Widerspruch.
Also Sie, ich versuche es mal zusammenzufassen, Sie weisen darauf hin, dass die Geschichtlichkeit quasi der Motor war beim Übergang von den örtlichen zu den zeitlichen Utopien. Was ist denn dann, wenn aus einer Utopie Wirklichkeit geworden ist? Ist dann die Geschichte zu Ende?
Ja? Dann ist es.
Utopien könnten mal statisch sein.
Nein, das würde ich. Also, das ist einer der Punkte, bei dem ich Bloch dann zustimme. Nein, ich glaube, das sind dynamische Strukturen. Und zwar deshalb, weil die Deutungskonzepte immer weiterentwickelt werden. Was eine Sozialutopie bei Owen ist oder bei Saint-Simon oder bei Proudhon oder bei Babeuf, das ist was anderes. Da gibt es eine Dynamik. Aber Sie haben völlig recht, das ist ein Problem aller, die Utopien gleichsam als etwas interpretieren, das statisch zu realisieren ist. Das müssen Sie beantworten. Es gibt einen amerikanischen Philosophen, Hegelianer Fukuyama, der hat vor einiger Zeit ein Buch geschrieben. Grundidee ist, unsere Kultur ist, wie das sich für einen Hegelianer gehört, nichts anderes als die Entwicklung von Freiheit. Und das haben wir erreicht in den USA. Jetzt haben wir nur noch einen kleinen Job. Wir müssen nicht dafür sorgen, dass gleichsam diese Kulturvorstellung der USA verbreitet wird über den Rest des Globus. Da mögen die Europäer ein Stückchen weiter sein als die Philippinen und Thailand oder so. Aber eigentlich ist nur dieses Problem zu lösen. Und er hat, glaube ich, 5 Jahre gebraucht, um zu sehen, dass dann sein Konzept von Naturwissenschaften kollabiert. Und zwar dann, wenn man sagt, dass Handlungen und Theorien und Erklärungen, die wir entwickeln, unter diese Freiheitskonzeption zu fallen haben, dann hieße das, dass auch die Naturwissenschaften am Ende angekommen sind. Das wollte er nicht. Und deshalb ist er nun der Meinung, dass man da doch noch was machen kann. Aber Sie haben völlig recht. Das ist das Problem von statisch gedachten Utopien. Statisch bezieht sich auch auf die zeitlichen Utopien. Das heißt, statisch sind die im Hinblick auf ihre inhaltlichen Aussagen. Und die haben dieses Problem. Und wie gesagt, Anfang unseres Jahrtausends haben sich die Philosophen mit so einem Buch da beschäftigen müssen, in dem dieses Problem eigentlich nicht rechtzeitig bedacht war.
Nicht alles kriegen die Philosophen gleich hin. Vielleicht schauen wir mal, was sie in dem Semester noch so hinkriegen. Ich danke Ihnen recht herzlich, Herr Neuser, für Ihren Vortrag, Ihnen fürs Kommen. In zwei Wochen haben wir die Zukunft des Lesens auf dem Programm. Ihnen nochmal Dankeschön, Herr Neuser. Wiederschauen.